Miggi die Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Dominik Wojcik in einer neuen Folge der Reihe SEO persönlich, in der wir hinter die Persönlichkeit einer SEO gucken. Dominik ist Unternehmensberater mit Schwerpunkt auf KI, Marketing und IT. Außerdem Buchautor, hat zusammen mit dem geschätzten Kollegen Stefan Zisch und Benedikt Illner technisches SEO geschrieben, erscheint im O'Reilly Verlag. Außerdem mit dem Kollegen André Alper zusammen Online-Marketing, ganz schlicht und einfach, Titel des Buches. Und jetzt haltet euch fest, Co-Gründer der Andept erfolgreich veräußerten Agentur Trust Agents, Head of SEO bei Zalando und Marketing Manager aus der Kaderschmiede, die zweite Kaderschmiede in Berlin neben Idealo ist nämlich Rocket Internet. Außerdem Head of SEO bei Günstiger im wunderschönen Hamburg und hat ganz, ganz tiefe Wurzeln zurück zu Ende der 90er als Softwareentwickler. Moin Dominik, schön, dass du da bist.
Moin Björn, ja, vielen Dank für die tolle Intro. Besser hätte ich es auch nicht zusammenfassen können, ja.
Ich habe gestern so ein bisschen recherchiert und ich habe ein ganz altes Interview von dir gefunden. Oh auf Gott. Einer Seite, die nicht mal eine mobil optimierte Seite hat. Also es war noch so eine auf mobil so ein Desktop-Interview. Und da war die Eingangsfrage, warum du dich böser SEO nennst. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Stand halt, böser SEO war damals dein Forum-Name oder dein Name als SEO überhaupt. Du beschreibst selber in diesem Interview, dass du böse Dinge getan hast. Zum Anfang der Frage mal, was sind denn das für böse Dinge, die du getan hast?
Also, wenn wir auf SEO halt irgendwie zu sprechen kommen, dann würde ich das klassisch als Black Hat SEO bezeichnen, wobei ich nie das Geldverdienen so im ersten Sinne hatte, sondern eher mehr so diese technischen Möglichkeiten ausschöpfen wollte. Also ich bin immer einer gewesen, der versucht hat, seine technische Expertise halt auf andere Ebenen halt einfach einzusetzen. Und da war es natürlich so, dass ich Google immer wieder halt irgendwie versucht habe, ein bisschen auszutricksen. Und deswegen habe ich mich immer ein bisschen böse genannt, weil ich halt manchmal auch so, ich hatte als Anfang war es sogar ein anonymer Blog, den ich geführt hatte, wo man meinen Namen nicht kannte und ich halt immer wieder Skripte, Tools, Ansätze halt einfach gepostet hatte. Hatte sogar ein bisschen eine Hacking-Geschichte halt einfach auch ein paar Jahre, ich glaube so 2 bis 3 Jahre, wo ich relativ aktiv in der IRC-Szene, also IRC-Szene war, wo ich auch Server gehackt habe und so etwas, eher nie in Deutschland oder in Europa, sondern immer im Ausland. Ja, deswegen hatte ich halt immer so ein bisschen diesen, sag mal, bösen Ansatz und genau, aber irgendwann habe ich den halt abgelegt. Die OGs, die alten SEOs, die halt schon mit mir irgendwie so gefühlt 15 bis 20 Jahre unterwegs sind, die machen immer da Scherze drüber und nennen mich immer wieder böser SEO und mittlerweile habe ich mich damit total angefreundet, ist alles cool.
Du hast in dem Interview auch gesagt, dass halt nur White Hat halt langweilig ist, dass die Möglichkeiten, die Google eingeben oder damals gegeben haben, halt nicht ausreichen und du deswegen das auch reizvoll findest. Ich glaube, heutzutage ist es wahrscheinlich anders, ne? Die Komplexität und die Herausforderung, die Google uns stellt, jeden Tag wieder als SEO, macht das Ganze weit weniger langweilig als damals, gehe ich mal von aus.
Ja, es ist definitiv komplexer geworden. Die Technologien sind komplexer, die Ansätze sind komplexer geworden. Aber nichtsdestotrotz gibt es bis heute auch Black Hat. Ich finde den Bereich aber nicht mehr so spannend. Und irgendwie langweilt er mich auch ein bisschen und habe da jetzt eigentlich auch seit 2, 3 Jahren oder vielleicht seit 5 Jahren, 6 Jahren vielleicht sogar, ach, keine Ahnung. Also seit Ewigkeiten gefühlt hat eigentlich kaum da was gemacht. Ich versuche dann eher wieder so nachhaltige Projekte zu machen, weil wenn du Black Hat bist und Projekte hochziehst, schläfst halt schlecht, weil du genau weißt, dass morgen oder übermorgen können Google die Dinge raushauen. Und es ist ein richtiger Pain, ne? Also es gab ja auch mal so das eine oder andere.
Du brauchst halt ganz viele gleichzeitig.
Ja, genau, aber es gab eine Zeit lang, wo Google dann irgendwie auch mal ein komplettes PBN, also Private Block Network, halt mal irgendwie offline genommen hat. Da hast du dann 100 gehabt oder so oder 150 und dann hatten sie auch das Gefühl, dass sie dich dann persönlich getargetet haben. das war halt nicht so lustig. Und das macht einfach keinen Spaß. Und genau, und irgendwann, ja, du arbeitest natürlich auch für seriöse Arbeitgeber und für Kunden halt irgendwie. Und ich hatte immer so das Gefühl, dass die Grenzen auszuloten es mir auch ein bisschen geholfen hat, vielleicht auch zu wissen, wo ich im Whitehead oder im Greyhead-Bereich halt irgendwie unterwegs sein kann, was halt sozusagen irgendwie okay ist, wo ich Skalierungseffekte halt irgendwie nutzen kann, wo ich halt Internationalisierungsansätze halt nutzen kann, Off-Page Geschichten halt irgendwie machen kann, was halt funktioniert, was nicht funktioniert, was halt ein gewisses Risiko halt irgendwie eingehbar ist und was halt einfach sozusagen den Kunden gefährdet. Und das lernst du eigentlich nur, wenn du ja die Grenzen versuchst auszuloten. Aber nichtsdestotrotz musst du halt ja innerhalb der Guidelines halt einfach bleiben heutzutage. Sonst die Sachen, die Haltbarkeitszeit oder die Halbwertszeit von solchen Projekten hat sich extrem reduziert. Früher haben solche Sachen mal 1, 2, 3 Jahre sogar in den Google SERPs gehalten. Heutzutage halten sie, wenn du Glück hast, ein paar Tage, vielleicht mal ein paar Wochen, aber wie gesagt, ich stecke nicht mehr in der Szene. Ich weiß halt auch nicht, was da aktuell noch funktioniert, was nicht funktioniert. Habe da auch keinerlei Verbindung mehr dazu. Also genau, also ich denke mal, oder zumindest ist das, was ich halt so ganz normal sehe, ja, sehe ich, dass halt Black Hat zwar immer noch existiert, irgendwo, aber mit Sicherheit eher, ja, sagen wir mal, diesen seriöseren Touch halt irgendwie kriegt man. Heutzutage redet man ja von Programmatic SEO halt, irgendwie Ansätze, Skalierbarkeit, KI-Modelle, die dann reinkommen, die dir halt einfach auch Content helfen und so. Es wird alles ein bisschen schwammiger, halt einfach die Grenzen verschwimmen halt ein bisschen. Das war früher ein bisschen anders. Ja, und genau, und so wird es natürlich auch für Google eine größere Herausforderung. Das ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Insofern ist es schon spannend, auf jeden Fall, aber das Pure Black Hat, ja, ist, glaube ich, nicht mehr so, ja, nicht mehr so reizvoll für mich zumindest.
Ich habe es am Anfang gesagt, deine Wurzeln sind ja eigentlich in der Entwicklung. Du bist ja als Entwickler gestartet. Und dann finde ich ganz interessant, gleich sozusagen als erste Station als Head of SEO bei günstiger.de damals angeheuert, direkt nach sozusagen deinem, wenn man durch dein Jobprofil guckt, als Entwickler. Wie kam das zustande? Hast du da schon mit SEO zu tun gehabt oder einfach wurdest du einfach gefragt und hast gesagt, ja, mach ich.
Lustigerweise war es fast so, wie du gesagt hast, also gefragt, mache ich so. Ich habe eigentlich als gelernter Anwendungsentwickler, Schnittstellenentwickler halt gelernt, habe bei Energy Season gearbeitet, bei DNS Europe, habe viel Datenbankprogrammierung gemacht, war bei Kühne und Nagel, habe Progress-Datenbanken halt irgendwie mit aufgebaut und viel Entwicklung und Programmierung gemacht und hatte sogar am Anfang bei Energy Season 99 die ersten Berührungspunkte mit SEO, weil wir halt auch eine Zeus-Webserver-Plattform aufgebaut haben, wo natürlich dann halt auch Performance und Speed auch schon immer ein großes Thema waren. Und da hatte ich auch schon meine ersten Spaßprojekte, hatte was im Kino-Reviews gemacht und so. Also das heißt, SEO hat mich immer so ein bisschen begleitet, auch die alten Zeiten mit Alta Vista, und habe immer wieder ein bisschen gespielt und immer wieder ein bisschen Sachen ausprobiert, was mir halt einfach auch geholfen hat, zum Beispiel diese Webhosting-Plattform halt besser zu verstehen, sie besser aufzubauen. Ich war auch für die Webserver zuständig, halt 2,5, 3 Jahre, hatte da halt eine Serverfarm von, ich glaube, 20, 30 Webservern mit Load-Balancern und alles drum und dran. Das ist schon 99, 2000 gewesen, wo diese ganzen Themen wahrscheinlich im SEO halt vielleicht 10 Jahre, 15 Jahre später erst sogar kamen. Und genau, und bin dann irgendwann lustigerweise als Entwickler bei günstiger.de gestartet. Die haben nämlich Entwickler gesucht und ich habe gedacht, ja, warum nicht? Irgendwie, ich könnte jetzt mal wieder eine Veränderung haben. Und irgendwann kam mein Chef mich zu, der hatte nämlich gesehen, in meinem Lebenslauf, glaube ich, hatte ich so 2, 3 Spaßprojekte halt irgendwie angegeben. Und der hatte dann gesehen, so, ach, huch, du machst ja SEO. Dominik, wir haben hier genügend Entwickler. Wir brauchen aber jemanden, weil ich habe keinen Bock mehr selber SEO zu machen. Jetzt machst du das mal. Gut, okay, habe ich gesagt, na klar, mache ich's. Und genau, und dann durfte ich halt, gefühlt als One-Man-Show, habe ich dann halt günstiger.de und preissuchmaschine.de halt gemacht und hatte dann halt natürlich auch ein paar Marktbegleiter, die zu der Zeit auch nochmal groß geworden sind.
Und, Idealo zum Beispiel.
Ja, wir haben uns auf einigen Keywords halt durchaus schon mal gebettelt und so. Idealo war da halt mit dabei, Geizhals.at und so. Da waren schon noch so ein paar Oldie und Goldies halt mit dabei. Ja, und das hat irgendwie mega viel Spaß gemacht und habe da halt dann ein kleines Team aufgebaut, durfte auch ein bisschen SEA machen, habe die Internationalisierung dort gemacht, hatte sogar Preissuchmaschinen in Ungarn halt mit optimiert oder in Polen oder in Russland. Also insofern war das schon ganz cool, auch das ganze Team dann halt mitzunehmen und halt einfach auch so SEO und Large Scale dann halt einfach mal im internationalen Ansatz dann halt mal umzusetzen, nicht nur lokal als Spaßprojekt, hatte aber immer wieder so ein bisschen meine, sagen wir mal, meine technischen Expertise halt auch immer mit reingebracht, weil ich konnte halt sehr gut mit den Entwicklern reden, ich wusste, was ich haben wollte. Die konnten auch nicht rumeiern und sagen, ja, nee, das braucht 6 Wochen oder so. Ich habe gesagt, Digga, nein, das machen wir dann so und so. Und wenn du dann halt mit denen auch in einer Sprache redest oder wenn sie verstehen, dass du halt einfach weißt, was dann im Hintergrund eigentlich möglich ist, dann reden sie anders mit dir und du kriegst die Sachen viel, viel schneller und du kriegst auch bessere Kompromisslösungen halt irgendwie umgesetzt. Und ja, das hat dann mega viel Spaß gemacht. Und da kam dann halt irgendwann auch so diese Zeit, wo ich dann halt mich ein bisschen, ja, sagen wir mal, ausgetobt habe, auch mit einem Blog. Und ja, und genau. Und so kam dann irgendwann die erste SEO Campix, wo ich dann mich dann öffentlich gezeigt habe. Und da bin ich dann angesprochen worden vom André Alper, ob ich nicht Lust hätte, nach Berlin zu kommen. Genau, das hat dann ein paar Monate gedauert, lustigerweise, und irgendwann in Hamburg war ich gerade auf dem Weg zu Günziger, mit meinem Rad, war dann schön an der Elbe entlang dann halt geradelt, Richtung Baumwall war das da noch die Ecke, und jemand aus dem Taxi ist rausgestiegen und ist dann halt irgendwie gefühlt schnell über den Radweg gehuscht und ich hätte ihn fast umgesetzt, und das war der André Alper, lustigerweise.
Hat dich erkannt, oder?
Ja, ich habe ihn erkannt, aber ich habe ihn wirklich fast mit dem Rad umgesetzt, ja, weil er direkt aus dem Taxi raus und irgendwie da einen Termin hatte, richtig lustigerweise am Baumwall. Und da habe ich gesagt, ja, Digga, was ist denn los? Weil ich dachte, du willst mich nach Berlin holen, ja. Und dann kamen dann halt die Gespräche nochmal und genau. Und so bin ich dann Ende 2009 halt nach Berlin gewechselt. Zu Rocket Internet.
Wenn man so einen Außen betrachtet, so die zweite Kaderschmiede in Berlin, ne? Also man hört diese ganzen klangvollen Namen, die bei Idealo waren, der Johannes Beuys, der Markus Tober, ne, der Pip selber, auch bei Rocket gewesen und so weiter. Und bei Rocket dann halt der André, Pip, du, Stefan, also sozusagen die zweite Kaderschmiede. Und ich hatte eigentlich noch nie mit jemandem so das Gespräch, wie das damals war bei Rocket. Ne? Man hört ja viel von diesen ganzen, wie kann man das sagen, Mythen, ne? Dass man halt relativ schnell Verantwortung bekommt, dass man relativ schnell skaliert, dass man Copy-Paste sozusagen ganze Businessmodelle einfach adaptiert und super, super viele Möglichkeiten hat, da einfach extrem zu skalieren und extrem zu wachsen. Erklär mal so ein bisschen, wie sich das damals angefühlt hat für dich, da hinzugehen.
Ja, das war schon ein wilder Ritt. Also vielleicht eine kleine Anekdote. Ich glaube, das war so eine meiner ersten Aufgaben, als ich zu Rocket gekommen bin. Da gab es einen Shop, glaube ich, für Dessous, Enamora hieß der. Eine meiner ersten Aufgaben war halt sozusagen, hey Dominik, schau dir mal Enamora an und schreib mal irgendwie alles auf. Also gar keine große Präsentation machen, sondern schreib mal Bullet Point mäßig alles, was die halt irgendwie verbessern können mit SEO. 2 Tage dran gesessen, irgendwie die ganzen Sachen dann halt analysiert, eine fette E-Mail geschrieben halt irgendwie, dem Gründer dann rübergeschickt irgendwie, und dann kam irgendwie, ich glaube, ein Tag, 1,5 Tage später, jupp, Dominik, wir haben alles erledigt, was jetzt? Ich so, what? Also da hast du gemerkt, okay, ich war es halt auch gewöhnt von anderen Companies, dass genau solche Sachen halt eigentlich immer 1-2 Wochen gedauert, 3 Wochen, wenn es halt schnell ging. Aber da der Pace war halt brutal, ne? Also einige Companies haben da wirklich Stunden abgerissen, das kannst du kaum glauben, ne? Also auch der Olli schwirrte immer zwischen den ganzen Startups hin und her. Und immer wenn der irgendwo reinkam, dann war immer das Raunen groß. Und auch eine lustige Anekdote, ich glaube, das war zu der Zeit, hieß es noch Groupon oder MyCityDeal oder CityDeal. Ich hatte auch da einen Termin da, wollte so ein bisschen die technische Plattform halt so ein bisschen optimieren. Der Termin war relativ spät, ich glaube, der war so um 18:30 oder so. Bin in den Raum reingekommen und also riesige Großraumbüro. Ich glaube, 100, 150 Leute, die da saßen. Unser Termin ging, glaube ich, 2,5-3 Stunden, war so 22 Uhr, 22.30 Uhr, war abgeschlossener Raum, kam raus, also, ja, dann gehst du durchs Geisterbüro raus, nix, kein einziger hat sich gerührt. Alle 150 Mann saßen dann noch und haben dann halt echt geackert, ne? Also, keiner hat sich getraut, dann halt irgendwie rauszugehen. Ich sag mal, bei uns im Marketing-Team, wir hatten eine kleine Unit gegründet, eine kleine Gesellschaft, die Web Potentials hieß die zu der Zeit. Wir waren eigentlich zuständig so, wir sind immer ein bisschen so als Sparingspartner reingegangen, haben die einzelnen Ventures dann unterstützt.
Und, also sozusagen ihr als Matrix-Organisation über die gesamten Portfolio-Companies dort, ja?
Genau, jede Portfolio-Company, wo SEO Sinn gemacht hat, haben wir unsere Dienstleistung angeboten. Es ging von Outreach über bis zur technischen Optimierung. Mein Part war eher so ein bisschen eher so die technische Optimierung, also eher die Plattform halt sozusagen ja für SEO ready machen, gucken, dass dann halt Indexierungsmanagement, Seitenladegeschwindigkeit, alles halt irgendwie. Internationalisierung kam dann auch nochmal ein bisschen dazu. Ja, und das habe ich dann halt so ein bisschen aus der Unit heraus dann betreut, hatte so ein bisschen unsere Teammanager, das waren dann halt auch so ein Stefan Zisch, der dann halt sozusagen groß geworden ist, auch bei Web Potentials, oder der Bene Illner, der ja dann auch so ein bisschen meine rechte Hand war und der eigentlich als Azubi bei mir noch bei günstige.de angefangen hat, den habe ich dann mit rübergenommen, ist dann auch Geschäftsführer bei Trust Agents geworden. Also schon, da sind natürlich auch schon dicke Freundschaften dann halt draus entstanden. Und Rocket war also wirklich eine extrem wilde Zeit, würde ich sagen, weil du da halt wirklich immer wieder Companies gesehen hast. Ich kann mich auch an einen, ich weiß gar nicht, welches Startup das war auch hier in der Berlin-Mitte, bin ich mal ins Büro reingekommen, musste wirklich in so einem kleinen Raum, keine Ahnung, der war vielleicht 20 Quadratmeter, da sind gefühlt 14 Leute, also arbeitsschutzrechtlich war das mit Sicherheit grenzwertig. Und ich musste hinten in der Ecke, saß der Geschäftsführer und ich bin nicht durchgekommen. Ja. Ich konnte nicht durch die Stühle durchhin und zum Geschäftsführer durchzukommen. Ja. Der musste dann irgendwie gefühlt über die Tische steigen, damit er halt da rauskommt und halt mit mir dann halt irgendwo auf dem Gang ein kleines Meeting abhält. Also da waren schon immer so Sachen, die waren schon echt extrem wild. Und genau, das war, ja, das habe ich dann halt zweieinhalb Jahre gemacht. Im letzten Jahr waren halt dann verstärkt Zalando dann halt eher so ein bisschen mein Fokus, weil der Head of SEO, der zu der Zeit noch da war, das war der Stefan Rapsch, ist dann irgendwann gegangen und so schnell haben wir keinen Nachfolger gefunden. Und dein Kompagnon, dein Podcast-Kompagnon, der Norman, ist dann ja gekommen. Und genau in dem Zuge bin ich dann halt eigentlich rausgegangen. Also eigentlich hatten wir, ich glaube, mein Ende von Rocket Internet war 31.01. und Normans erster Tag war der 1.02. Also wir hatten eigentlich gar keinen Tag, wo wir dann halt in der gleichen Company gearbeitet haben. Trotzdem musste die Übergabe stattfinden, die Einarbeitung. Ja, Norman hatte noch ein paar Herausforderungen, zum Beispiel mit dem Büro. Er musste ein neues Büro finden, weil dann halt auch eine Sanierung, glaube ich, war in der Sonnenburger. Also das war schon echt lustig und wild, würde ich sagen. Wobei wir nie, glaube ich, diese extreme Peitsche von Oliver Samba bekommen habe. Wenn, dann hat die meistens immer nur die André Alper gekriegt. Ich habe immer gemerkt, wenn Oliver Samba beim André Alper anruft, dann hat André angefangen zu schwitzen. Weil der Olli natürlich dann schon sehr fordernd alt natürlich auch war. Also klar, ich habe den auch mitgekriegt und habe auch das ein oder andere Meeting mit ihm gehabt. Er kann schon sehr krass um die Ecke denken und ist halt extrem schnell im Kopf.
Ja, kannst du, ich meine, man hat jetzt ja auch bei OMR jetzt eher kritische Podcasts gehört, ne? Kannst du die Kritiken ein bisschen nachvollziehen, die da gebotschaftet
wird? Ja, kann ich schon ja, also wie gesagt, ich versuche da gar nicht mehr so viel da jetzt mitzuhören oder mir die Sachen halt irgendwie anzuhören, weil ich habe das so oder so 2 Jahre hautnah erlebt. Und die Kritik kann ich schon nachvollziehen. Bei mir war es halt auch so, dass zum Beispiel Versprechen gemacht worden sind, die dann nicht gehalten worden sind, was auch dazu geführt hat, dass ich dann irgendwann natürlich auch frustriert dann gegangen bin. Dann gab es noch so ein Abschlussgespräch, da versucht worden, mich zu halten mit so, sagen wir mal, unmoralischem Angebot. Und das habe ich dann abgelehnt, weil ich gesagt habe, Entschuldigung, aber das sehe ich jetzt einfach nicht. Aber grundsätzlich, ich will da nicht gar nicht zu drüber schlecht reden, weil ich unglaublich viel gelernt habe in dieser Zeit und es extrem wertvoll auch war, auch für den Start von Trust Agents, der Agentur, die wir da hatten, wo wir halt auch mit Sicherheit den einen oder anderen im Rocket-Bereich da unterstützt haben. Das ist dann so ein bisschen outgefadet, weil natürlich auch der Rocket auch ihre eigene Unit dann wieder aufgebaut hatte.
Ihr habt das ja
mit alten Mitarbeitern von mir. Mhm.
Ihr habt das ja auch extrem schlau gemacht eigentlich, ne? So wie ich das, glaube ich, erfahren habe, und korrigier mich, wenn das falsch ist. Aber Stefan und du habt dann sozusagen Trust Agents gegründet und habt dann trotzdem noch 1 oder 2 Jahre weiterhin für Rocket gearbeitet, aber halt nicht als FTE-Angestellter, sondern halt als Agentur, ne?
Ja, also Rocket hat gar keine andere Wahl gehabt, genauso wie auch mit Norman. Also Stefan ist ein bisschen später gekommen, die ersten zwei, also wir haben alle schon zu dritt gegründet. Stefan war zu der Zeit noch bei Vimdu, Bene war halt auch bei Web Potentials und wir drei haben dann gesagt, so okay, komm, lass uns irgendwas Eigenes gründen. Die Entscheidung auch halt aus Rocket rauszugehen war innerhalb, also Gründung, also der Entschluss Rocket zu verlassen war irgendwie um die Weihnachtszeit herum. Wir hatten noch extrem kurze Verträge. Ich glaube, meine Kündigungsfrist war 2 Wochen zum Monatsende. Und haben dann im Hintergrund eigentlich auch die komplette Auflösung der Web Potentials der Unit halt dann geplant mit André zusammen. Und wir hatten, glaube ich, zu der Zeit 60, 70 Mitarbeiter. Und die ganze Unit wurde dann halt einfach aufgelöst von uns. Vielleicht auch nicht gerade unbedingt der feine englische Zug, aber zu der Zeit blieb eigentlich gar nichts anderes übrig. Und da haben wir uns einen Burgerladen gesetzt und haben dann überlegt, was machen wir? Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir Agentur. 3 Freelancer, kannst du das gleich drunter und dann Agentur. Stefan war zu der Zeit noch, Wim, du da. Genau, und ja, und bei mir war es halt so, dass ich halt wirklich 2 Wochen zum Monatsende gehen konnte. Ich habe dann Mitte Januar dann Olli Sommer informiert und André auch. Und ja, das war dann halt ein bisschen Pain, weil zu der gleichen Zeit, das war die Zeit, wo dann Florian Heinemann, Uwe Horstmann und die ganze Gruppe dann Project A auch noch gegründet haben. Ja, also ich weiß, dass auf der Weihnachtsfeier ist das so ein bisschen durchgesickert und da war die Stimmung nicht gerade super auf der Rocket Internet Weihnachtsfeier. Und genau.
Und André hat ja wahrscheinlich auch schon AKM3 in Gründungsgedanken gehabt, oder?
War schon so, glaube ich, und er war schon mit da waren noch 3, der Marc Aufzug, der Markus Kotschi und der Mike Metzen waren dann halt, glaube ich, schon nebenbei und haben das halt, glaube ich, schon nebenbei gegründet. Wir sind ein bisschen später gestartet, genau, und da gab es natürlich halt auch ein bisschen Konkurrenzkampf zwischen AKM3 und Trust Agents. Wir waren ja Marktbegleiter halt irgendwie, aber wir haben uns dann durchaus bei dem einen oder anderen Pitch auch mal gebettelt. Und mal haben wir gewonnen, mal haben die gewonnen. Und war auf jeden Fall eine lustige, gute Zeit, ja.
Ja, aber auch eine Bilderbuchgeschichte, finde ich, die ihr mit Trust Agents hingelegt habt, ne? Also ich glaube, 5 Jahre, wenn ich jetzt richtig gerechne, 5 Jahre gab es die Agentur von Gründung bis sozusagen erfolgreichem KV-Verkauf oder Merch mit der Debt Agency. In dieser Zeit natürlich extrem stark gewachsen. Hättest du damit gerechnet von Anfang an oder hättest du gedacht, okay, wir bleiben jetzt einfach mit 3 Freelancern?
Nee, wir hatten lustigerweise relativ am Anfang, haben wir uns dann mal in so einen Meetingraum eingeschlossen, haben dann mal überlegt, wo wollen wir eigentlich mit der Agentur hin? Und zu der Zeit, als wir die Agentur gegründet haben, hatte ich nicht mal im Kopf, dass man überhaupt eine Agentur verkaufen kann. Also es war mit Sicherheit nicht der erste Gedanke, eine Agentur so weit groß zu ziehen, dass du die verkaufst. Ich glaube, ich war noch einer der die größte Vision hatte von einer Agentur, wo ich glaube mit 20 Mitarbeitern und vielleicht den einen oder anderen DAX-Unternehmen als Kunden halt irgendwie, das war so meine Vision. Am Schluss waren wir, glaube ich, in der Spitze waren wir, glaube ich, 75 Mitarbeiter, würde ich sagen, und hatten, ich glaube, 3 oder 4 DAX-Unternehmen dann halt irgendwie als Kunden irgendwie und also Blue-Chip-Companies, große gelistete, ja, und das hätte ich mir nicht träumen lassen, das war gar nicht so geplant. Ja, im Endeffekt wirklich, wir waren irgendwie 3 Leute, die eigentlich Lust hatten, unterschiedliche Projekte zu machen. Und 3-mal Freelancer, irgendwie, das ist ja auch irgendwie doof. Dann lass uns doch zusammensetzen. Wir können abends nochmal PlayStation spielen, können dabei noch ein bisschen SEO machen und ein paar Projekte halt irgendwie mit aufbauen und irgendwie ein paar Leute unterstützen. Und ja, im Endeffekt so ist es dann gekommen und wir sind dann halt eher so natürlich und organisch gewachsen. Also wir hatten die eine oder andere Finanzierungsmöglichkeit, wir haben aber alles abgelehnt, weil wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich nicht irgendwie groß Cash, sondern wir können aus dem Cashflow positiv wachsen. Und das ist eigentlich auch ganz gut so funktioniert und irgendwann, klar, kommt man halt auf unterschiedliche Interessen und ja, da war auch ein relativ eine lange Diskussion, ob wir überhaupt verkaufen, wer der richtige Partner. Wir haben sogar höhere Angebote, also auch finanziell höhere Angebote, haben uns dann aber für Debt entschieden, weil wir gerade so das Internationale eigentlich ganz cool gefeiert haben und die Jungs eigentlich auch. Ja, von ihren Persönlichkeiten uns halt einfach auch so stark überzeugt hatten. Es war auch eine mega coole Zeit dort. Also es war ein tolles Team. Die sitzen in Amsterdam. Wir waren so häufig in Amsterdam. Ich durfte halt auch mehr in den M&A-Bereich reinschnuppern. Hab noch 3 Agenturen mit angebordet. Ja, also 3 Agenturen noch mitgekauft, um Depp dann halt groß zu machen. Factor A war dann halt eigentlich so einer der größeren. Leroy aus Berlin kam auch noch dazu, eine kleinere Datenanalysenbude. Das war eigentlich ganz cool, dass ich den Bereich halt auch mitgestalten durfte und Deutschland dann halt mitgestalten durfte. Aber wie gesagt, für mich war dann immer auch klar, dass ich das nicht ewig machen möchte, Agentur. Und hatte eigentlich relativ schnell und transparent und offen kommuniziert, dass ich da jetzt, sobald mein Earnout durch ist, dass ich dann wahrscheinlich mich nochmal verändern möchte. Und das ist von denen auch akzeptiert worden, das war alles cool. Und so kam es dann halt auch so 2020, dass ich dann rausgegangen bin.
Würdest du denn heutzutage nochmal eine Agentur gründen? Wenn ja, was würdest du anders machen? Wenn nein, warum nicht?
Also wenn ich eine Agentur gründen würde, würde ich halt wahrscheinlich viel, viel mehr mit KI-Systemen arbeiten. In meinem Workshop hatte ich auch gesagt, dass ich wahrscheinlich die Agentur mit Sicherheit 30-40% effizienter und mit weniger Personal, mit mindestens genauso viel weniger Personal halt genauso effizient oder sogar noch effizienter hätte führen können. Also ich glaube, für Agenturen ist das eine richtig schöne Zeit halt irgendwie. Ich persönlich würde jetzt wahrscheinlich keine Agentur mehr gründen. Also ich hatte so ein bisschen eher so das Gefühl, du hast das Thema Agenturen durchgespielt. Also ja, also du kannst halt ein erfolgreiches Konzept wieder kopieren und nochmal machen, aber irgendwie reizt mich das nicht. Ich brauche die Veränderung und bin jetzt halt irgendwie auf mich alleine halt sozusagen gestellt. Das ist jetzt auch mal eine coole Erfahrung halt irgendwie. Es gibt mir mehr Freiheiten auch in der Entscheidung, was ich wie machen möchte und allem drum und dran. Auf der anderen Seite vermisse ich es natürlich auch immer so ein bisschen, so ein kleines Team immer zu haben. Dafür mache ich dann halt einfach privat halt mehr mit zum Beispiel auch Stefan und Bene.
Ja, und du mit deiner Tochter, das ist ja auch eine kleine Tochter, die braucht ja auch viel Zeit, ne?
Oh ja. Die ist sehr fordernd und das ist natürlich auch super schön, dass ich halt extrem flexibel bin. Meine Frau arbeitet halt, also ich bringe sie auch zur Kita, hole sie auch manchmal nachmittags ab. Also es ist eine gewisse Flexibilität, die mir da halt einfach wesentlich, ja, die ich sehr wertschätze aktuell. Und auch die Zeit, die ich dann jetzt auch in den letzten 2-3 Jahre mit meiner Tochter verbringen durfte, also es ist ein Gold wert, ja. Also da scheiße ich auf jeden Exit, Entschuldigung, wenn ich das so jetzt direkt sage, aber das ist, das ist mir 10-mal mehr wert, als irgendwie wieder eine erfolgreiche Firma aufzubauen.
Du hast nach deinem Exit bei Trust Agents, ich habe es so ein bisschen am Rande mitbekommen, hast du ja versucht oder angefangen, so ein Eika Selzer nach Deutschland zu bringen. Ne?
Ist ja Hartselzer, ja.
Hartselzer, ja.
Genau.
Ist ja ein großer Trend in den USA. Und du hast sozusagen versucht, das irgendwie nach Deutschland zu bringen. Ist offensichtlich gescheitert oder du hast dann irgendwann gesagt,
ist gescheitert. Ich habe mehrere Gründe dafür. Der Hauptgrund war, ich glaube, als ich hier angefangen habe, es war Januar, Februar 2020, da gab es schon in den Nachrichten schon die ersten Corona-Fälle, glaube ich. Ich glaube, das war bei Wobast oder so, glaube ich, in Süddeutschland irgendwo, wo dann halt irgendwie aus China dann die Sachen rübergebracht worden sind. Das ist, eine kleine Grippewelle oder irgendwas. Und wenn du ein Partygetränk zur Corona-Pandemie rausbringst, ist das natürlich schon ein bisschen schwierig. und dass sich das so lange gezogen hat. Ich habe es versucht immer noch halt irgendwie am Leben zu halten, hatte auch viele Investorengespräche und allem drum und dran. Aber man hatte dann halt schon natürlich, die Ungewissheit war halt irgendwie natürlich schon irgendwie groß. Und irgendwann halt so nach 1,5-2 Jahren habe ich dann gesagt, mache ich jetzt nicht mehr weiter, weil irgendwie auf Krampf das Thema zu machen. Und im Endeffekt habe ich dann irgendwann entschlossen, das Ding halt irgendwie einzustampfen. Und ich glaube, es gibt bis heute kein Hard Seltzer, das sich in Deutschland durchgesetzt hat. Es ist ein absolutes Nischenprodukt. Ich glaube, 8-9 Startups sind in dem Bereich halt irgendwie losgetrabt, weil genau in den USA ist es ein Megathema. Kalorienarme alkoholische Getränke sind super. Also grundsätzlich lebt man ja mal bewusster, reduzierter, natürlicher. Man will ja nicht so viel Zusatzstoffe haben. Also insofern, das war eigentlich schon, könnte man schon fast sagen, ein relativ sinnvolles Trendgetränk. Aber in Deutschland, die sind halt alle auf Bier, ne? Also dann da halt irgendwie reinzukommen. Du hättest extrem viel in Richtung Bars machen müssen, Promotion machen müssen. Aber genau das ist dann Beispiel. Ich habe dann irgendwann 50 Fässer von Hard Seltzer gemacht und wollte dann an die ganzen Bars losgehen. Und genau dann, 3 Tage, nachdem ich die Fässer hatte, sind alle Bars alles dicht gemacht worden in der Corona-Pandemie. Dann ist alles Gastronomie komplett dicht gemacht worden. Und diese Getränke haben ja nicht 10 Jahre Haltbarkeit, sondern haben auch dann halt nur ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr Haltbarkeit. Und kann ich alles wegkippen. Das ist halt echt, das ist viel Pech, würde ich halt einfach auch sagen. Und ja, es war sehr frustrierend alles. Und es hat wesentlich keinen Spaß gemacht, irgendwann. Und dann hast du halt, bist du mit einem miesen Gefühl morgens zur Arbeit gefahren und hast gedacht, boah, warum mache ich den Scheiß hier eigentlich noch? Ja, und genau, das hat schon an mir ordentlich genagt.
Ja, das glaube ich. Man merkt auch, wenn du so ein bisschen erzählst, man merkt an deiner Körpersprache, dass das auf jeden Fall noch ein bisschen an dir nagt.
Ja, ich bin dann auch, wird jetzt mal eine leichte Depression mit Corona und allem drum und dran, war halt definitiv da. Auch da war ich halt einfach auch, habe mir da Hilfe gesucht, bin halt auch zum Psychiater gegangen, 2 Jahre lang. Jede Woche regelmäßige Termine gehabt, um halt dran auch zu arbeiten. Und im Endeffekt, er war es halt auch der mir geholfen hat, dann auch den Schlussstrich zu ziehen, mich da unterstützt hat. Unendlich dankbar dafür halt irgendwie. Und er hat mir auch die Kraft dann gegeben, halt irgendwo dann da, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber auch da muss man sich Hilfe dann einfach suchen. Und bei mir war es dann halt so, dass ich dann halt wirklich zum Psychiater gegangen bin und Psychologen. Also ja, aber ja.
Ich finde, finde ich extrem spannend, weil ich meine, auch das in den USA gang und gäbe, ne, dass Menschen einfach mit anderen Menschen im Endeffekt professionellen halt sprechen. In Deutschland eher noch so ein bisschen verpönt. Also ich meine, jeder ist ja persönlich mal, mir inklusive, in Situationen, wo er irgendwie nicht weiter weiß oder den Knoten selber nicht gelöst bekommt und dann einfach diesen Schritt auch zu wagen, zu sagen, okay, ich hole mir jetzt einmal professionelle Hilfe und versuche, mit jemandem zu sprechen, der mir hilft, das irgendwie mich da heranzutasten, ist halt extrem wertvoll.
Ja, du, also am Anfang war ich natürlich auch ein bisschen skeptisch, aber ich kann es wirklich jedem nur raten, also sich da jemanden zu suchen, zu dem man ein gutes Vertrauensverhältnis aufbaut, seine Ängste, seine Zweifel halt sozusagen bespricht mit einer neutralen Person. Klar, du hast auch deine Frau und die kann halt auch halt irgendwo da ein bisschen unterstützen, aber sich mit einer neutralen Person da halt auseinanderzusetzen, die eine objektive Meinung dann halt irgendwie dir geben kann, die auch kontinuierlich dich halt da begleitet und halt einfach auch, dich da unterstützt, das war halt schon Gold wert und ich kann das auch jedem raten, also insofern. Ich will nicht wissen, wo ich da wäre, wenn ich die Unterstützung und Hilfe da nicht gehabt hätte. Also das war definitiv eine dunkle Zeit, durch die ich da durch bin.
Jetzt füllst du aber eine Lücke als Unternehmensberater auf dem Thema KI. Und wenn man dir auf LinkedIn folgt, dann bist du ja sehr aktiv und bringst auch sehr, sehr interessante Ansätze, testest viel mit AI-Tools und KI-Tools rum, sei es jetzt irgendwie in der Bildergenerierung, in der Textgenerierung, was auch immer. Und bist auf LinkedIn zumindest in meiner Bubble so ein bisschen mit auch ein Vorreiter, was das Ganze angeht. Und füllst natürlich auch in der Unternehmensberatung deine extrem gute und spannende Lücke. Wir sind ja noch sehr, sehr früh in dieser ganzen Entwicklung und viele Unternehmen, jetzt testet ja jeder Dulli irgendwie damit rum, ne? Aber ja. So richtig das unternehmerisch zu nutzen und zwar so zu nutzen, dass es auch wirklich einen Impact hat, da sind wir ja noch lange nicht. Ne? Und das sozusagen als Berater mit reinzubringen in so große Unternehmen, halte ich für eine extrem spannende und extrem gute Lücke. Wie guckst du auf diese Dinge, gerade auch in die Zukunft blickend?
Mega Potenzial auf jeden Fall. Also natürlich stehen wir jetzt noch am Anfang der Technologien und gefühlt jeden Tag kommt da irgendwas Neues raus, ein neues Tool, neues Feature von irgendeinem großen Anbieter und das halt aber wirklich umzusetzen in die Daily Business Tasks, da tun sich Unternehmen unglaublich schwer, auch gerade was Richtung Compliance-Geschichten halt angeht, Datenschutzverordnung, wie nutze ich diese Tools, welche Informationen darf ich freigeben, welche nicht, wo landen die halt irgendwie, wo setze ich das sinnvoll eigentlich in meiner täglichen Arbeit ein. Es gibt Studien, die zeigen, dass mittlerweile 26-28% der Leute heimlich ChatGPT zum Beispiel nutzen und ihrem Vorgesetzten nicht mal was gesagt haben. Also das ist ja einfach sich ein bisschen an der Effektivitätsschraube dann halt irgendwie drehen und aus den USA gibt es auch ein paar Developer, die mit Copilot, ja, das ist ja so ein bisschen die AI-Geschichte für Entwickler, halt irgendwie dann und ChatGPT halt mittlerweile 3 Jobs haben gleichzeitig Fulltime-Developer-Jobs, die dann halt einfach auch ja die Effizienzsteigerung halt einfach auch wesentlich halt besser nutzen. Also ich glaube, da kommt es wirklich auf Case-to-Case an. Also ich glaube, ich persönlich arbeite tagtäglich, ich arbeite viel mit Schnittstellen, ich versuche viel Automatisierung reinzukriegen, Internationalisierung. Ich habe jetzt so ein, zwei größere Spielprojekte, mit denen ich halt irgendwie arbeite. Ich versuche gerade auch den ganzen Outreach-Prozess mit AI zu machen. Ich baue noch ein Tool halt, was so Automatisierung halt irgendwie ein bisschen unterstützt halt für einige CMS-Systeme wie WordPress zum Beispiel. Genau, also ich versuche halt viel auf der technologischen Ebene. Da kommt so ein bisschen mein altes Developer-Herz wieder so ein bisschen raus. Und gerade wenn man dann mit Copilot arbeitet oder auch mit ChatGPT in dieser Kombination, das ist ja, also ich vor 2 Jahren oder so, ich kann ja auch immer noch ein bisschen entwickeln und hätte dann wahrscheinlich Stack Overflow genutzt und hätte dann irgendwann 8 Stunden an einer Lösung gesucht und hätte, wer frustriert irgendwie, hätte dann den Scheiß in die Ecke geschmissen. Heutzutage nutzt du dann halt einfach die AIs, die helfen dir bei der Fehleroptimierung, bei dem Bugging, Debugging, halt irgendwie Copilot, liefert dir schon Lösungsansätze, die schreibt die ganze Funktion, wo du nur 2, 3 Buchstaben eingibst und da weißt du schon gleich automatisch, was du willst. Das ist schon echt beängstigend. Aber diese Sachen dann halt wirklich in die effiziente Tagesarbeit einzubinden, ist, glaube ich, echt eine große Challenge für Companies. Das sehe ich immer wieder, wo ich reingehe. Und die fangen wirklich aber auch mit kleinen Sachen an, so Sentiment-Analyse, um hier zu gucken, okay, Social Media Listening, dann halt irgendwie in Richtung Kategorisierung, Umschreiben, also wie gesagt, und ich versuche dann, ja, es gibt eine Company, die ich auch unterstütze, die im Bereich News Publishing unterwegs ist, wo ich dann auch denen halt einfach Tools in die Hand gegeben und Skripte gebaut habe, wo sie halt einfach auch wesentlich effizienter und schneller zum Beispiel Artikel publizieren können, die unique sind, die halt einfach auch einen höheren Mehrwert halt einfach bieten, Qualität liefern. Und ich glaube, da musst du ein bisschen weggehen von diesem klassischen ChatGPT-Frontend, was du eigentlich, das jeder so klassisch nutzt, viel, viel mehr mit der API spielen. Und ich versuche den Leuten auch zu sagen, spielt mehr mit der Playground. Also es ist so ein bisschen diese Zwischenebene, würde ich sagen, zwischen harter Programmierung und den ChatGPT-Frontend, um dann halt auch zu verstehen, was das System-Prompt ist, was der User-Prompt ist, was der Assistant als liefert, wie du das halt kombinierst, wie du Effizienzgewinne machst, was Tokens sind, wie du zum Beispiel die Temperature einstellst. Weil das sind alles so Sachen, wo du noch an der Qualitätsschraube spielen kannst und halt einfach nochmal so die letzten Prozentpunkte rausholen kannst mit dem Memory und so. Also das sind schon so Sachen, wo ich halt versuche, mich mehr so an der technischen Ebene ranzusetzen und wo ich selber viel ausprobiere. Ne? Also einfach machen, tun, und ich nutze diese Tools jeden Tag mittlerweile und baue eigene Tools, eigene Prozesse, eigene Ansätze, die mir da einfallen, wo ich teste, heute 2 Tage lang, jetzt gucke ich mal, wie so ein Outreach-Tool halt irgendwie aussehen könnte, was mir den Prozess halt des Link-Buildings nicht komplett automatisiert, aber unterstützt, hilft. Ja, und da solche Sachen halt irgendwie zu basteln, macht mir gerade mega viel Spaß.
Ja, man merkt schon, das ist schon sehr, sehr fortgeschritten. Und dadurch, dass du natürlich auch Erfahrung als Entwickler hast und mit Schnittstellen umgehen kannst, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man als Unternehmensberater jetzt nicht so sehr jetzt auf Online-Marketing oder sowas schaut, aber wirklich auf die Prozesse der einzelnen Prozesse im Unternehmen schaut, genau, und guckt, wo kann man dazwischen sozusagen ChatGPT oder eine AI dazwischen schalten, die das Ganze vielleicht effizienter gestaltet, schneller, effektiver macht und so weiter. Und das, glaube ich, ist ja genau das, wonach eigentlich Unternehmen auch suchen. Ne? Gerade diese Effizienzsteigerung, wie kann man eigentlich mit weniger mehr erreichen, vielleicht fehlerunanfälliger, lass uns mal ins Krankenhaus gehen, ne? Wenn es darum geht, irgendwie Tumore zu sehen auf einem Foto oder so.
Ja, da gibt diese ganzen medizinischen KIs, die sind da schon extrem, da gibt's ja auch mittlerweile eine KI, die halt bestimmte, ich glaube, Herzkrankheiten halt irgendwie wesentlich effizienter und schneller halt irgendwie analysieren kann als ein paar Spezialisten. Gut, das ist jetzt nicht so ganz mein Thema, aber ich glaube, was ich gerade sehe, ist halt, dass viele Unternehmen noch am Anfang stehen. Also sie stehen eher so vor der großen Herausforderung, wie nutze ich dieses Tool überhaupt? Wie schreibe ich überhaupt einen Prompt? Ja. Und wie kann ich das halt überhaupt meinen Mitarbeitern halt irgendwie halbwegs vernünftig zur Verfügung stellen, dass die eigentlich auch wissen, wie sie dieses Tool eigentlich auch richtig einsetzen? Also das, was ich meistens mache, genau diese Prozesse, Optimierung halt irgendwie zu machen oder halt irgendwie Skalierung halt irgendwie mit AI reinzubringen, eine Konsistenz in den Output reinzubringen und solche Geschichten. Das ist, glaube ich, eher so sekundär bisher, also zum Beispiel angefragt. Ich habe eher so das Gefühl, dass die Leute wirklich, auch die großen Companies stehen da meistens noch vor einer großen Fragezeichen und sagen so, okay, was kann dieses Tool überhaupt, was können die, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen und wie setze ich es dann halbwegs vernünftig ein, ohne halt irgendwie mein ganzes Unternehmenswissen halt irgendwie oder vielleicht meine sensiblen Daten halt gleich den amerikanischen Server halt zur Verfügung zu stellen. Und das sind halt, glaube ich, so doch die Fragen, die dann halt irgendwie kommen. Kann ich ein eigenes Large Language Modell bauen? Wie baue ich ein eigenes Large Language Modell? Kann ich halt irgendwas als Basis nehmen? Wie mache ich ein Feintuning? Was sind vektorbasierte Datenbanken? Wie mache ich Embeddings? Solche Geschichten kommen dann halt schon eher, aber wie gesagt, wir stehen da wirklich super am Anfang, ja, und zumindest die Workshops, die ich meistens gebe, ist halt wirklich eher eine Einführung halt irgendwie in die ganze Thematik und denen halt auch ein bisschen die Angst nehmen, hey, im Endeffekt ist ChatGPT nichts weiter als einfach nur eine Wahrscheinlichkeitsberechnung des nächsten Wortes, ja. Und wenn man das halt so ein bisschen, und das Ding kann nicht rechnen, ja, wenn man dann halt irgendwie sagt, okay, verstanden, dann nimmst du denen auch so ein bisschen den Schrecken und die Berührungsängste und irgendwie, und das hilft dann meistens auch schon den Unternehmen dann halt so ein bisschen, ja, die Richtung vorzugeben, kleinere Sachen, Testprojekte zu machen, sich so mal 6, 7, 8 Projekte mal halt irgendwie rauszusuchen, gucken, wo passt es nicht, was ist der Output? Manchmal sind es halt einfach auch nur so Strukturdaten, die dann halt einfach fehlen oder wo die Ansätze in Input und Output halt nicht unbedingt 100% richtig sind. Da versuche ich dann anzusetzen und denen zu sagen, wie sie das ein bisschen skalierter machen können, wie sie das halt einfach ein bisschen mehr Struktur reinkriegen können. Und das hilft den Unternehmen dann meistens halt schon mit den kleineren ersten Projekten halt damit zu starten und dann halt irgendwie so zu gucken, okay, wo sind die Möglichkeiten, wo kann es sich dann weiterentwickeln. Es gibt einige Companies, die sind da schon weit fortgeschritten, aber die meisten stehen da noch super am Anfang.
Ja. Dominik, wir beide sind gleiches Alter. Du bist 43, wenn ich mich nicht irre.
Korrekter Mundo, ja.
Ich bin auch 43. Meine letzte Frage an dich. Wenn du jetzt deinem 15-jährigen Ich einen Tipp geben kannst, wie er das Leben lenken sollte, wie du es vielleicht besser gehabt haben hättest wollen, wenn überhaupt, was würdest du deinem 15-jährigen Ich raten?
Puh. Hör auf dein Herz. Also im Endeffekt, viele Entscheidungen, die ich halt irgendwie getroffen habe, waren meistens so eine Herzentscheidung, die ich getroffen habe und weniger so aus dem Kopfbereich, ja. Also das ist so ein bisschen Richtung Bauchgefühl und aufs Herz hören. Und ich glaube, da trifft man dann grundsätzlich eigentlich schon die guten und besten Entscheidungen. Und keine Entscheidung ist falsch, ja, und die du triffst. Und Vertrau auf deine eigene Entscheidung, vertrau auf dein Bauchgefühl, vertrau auf dein Herz und dann wirst du schon die richtigen Sachen machen. Also und investier frühzeitig in Bitcoins, ja. Also kauf die, wenn die halt irgendwie ein paar Cent sind und behalt die und pack die auf den Ledger und verkauf die nicht wieder blöd, wenn die bei $100 oder $500 stehen. Ja, also das wäre, glaube ich, der Tipp, den ich Ihnen mitgeben würde.
Vielen Dank dir, Dominik. Wir machen jetzt hier einen Cut.
Ich danke dir.
Könnte mich noch 2 Stunden mit dir unterhalten. Machen wir dann in der Folgesession irgendwann nochmal. Danke dir für die Zeit. Danke euch fürs Einschalten. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.
Vielen Dank. Ciao.